Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 7. März 2026. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren, die Weltwoche ist der Wirklichkeit verpflichtet. Schreiben, was ist, Rede und Gegenrede, kein Einheitsbrei, keine Überheblichkeit, wir nehmen unsere Leser ernst und das ist nicht einfach nur ein hohler Spruch, sondern ich glaube, wir dokumentieren dies. Ich dokumentiere dies als Verleger und Chefredakteur, sonst würde ich nicht jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen, um Ihnen da meine Morgenlitaneien herunterzubeten. Selbstverständlich um Übersicht ringend und dringendst darauf angewiesen, dass Sie mir auch die Leitplanken setzen, wenn ich, was hoffentlich nur selten vorkommt, den Blick für die Realität verlieren sollte oder zu verlieren drohe. Aber da muss ich mir keine Sorgen machen. Sie sind meine kundigen Berater und Korrektoren, sollte ich mich da einmal vergaloppiert haben. Vielen herzlichen Dank. Und das ist eben unser Credo, das ist unser Journalismus. Und wir sind eben nicht diese abgelöschten Zyniker, die Freude haben, wenn draußen die Welt brennt. Ich juble nicht, wenn Kriege da sind. Aber ich sehe natürlich auch im Negativen, im Fürchterlichen, den Lichtblick, das Positive. Und darüber haben wir gestern gesprochen im Daily, meine Damen und Herren. Das ist doch die entscheidende Erkenntnis, warum mir bei aller Ernüchterung, bei aller Enttäuschung, auch gelegentlichen Verzweiflung, wenn ich da nach Deutschland schaue, wobei solange man noch verzweifelt ist, ist das eine gute Nachricht. Gleichgültigkeit wäre das Schlimmste. Solange man verzweifelt ist, lebt man noch. Ich bin verzweifelt, also bin ich. Das ist der natürliche Aggregatzustand vieler, immer mehr werdender Deutscher. Und wir versuchen hier nach Möglichkeit, in der Therapiestation des gesunden Menschenverstandes etwas Gegensteuer zu geben, sozusagen eine Art tägliches, nicht verschreibungspflichtiges Medikament darzustellen, damit man einfach mit dieser Wirklichkeit besser zu Rande kommt. Also abonnieren Sie die Weltwoche auch deshalb, weil wir immer wieder und auch unsere Redaktion den Mut hat, dagegen zu halten. Nicht einfach nur nachzubeten, was die anderen sagen. Wenn alle nach rechts marschieren, die Gefahr ist nicht so groß, dann muss man nach links ausbalancieren. Wenn aber alles auf links-grün sich die Füße breit tritt und sozusagen auf einem Millimeterraum den Platz streitig macht, ja, dann ist es wichtig, dass das Boot eben nicht kentert, da müssen Sie auf der anderen Seite Gegensteuer geben. Aber ich glaube, die Weltwoche zeichnet aus, aber überzeugen Sie sich selbst, dass wir ein ergebnisoffenes Denken haben. Natürlich, auch Thesen, Anregungen, Impulse, Provokationen, selbstverständlich, Provokation und Recherche, das ist unser Metier. Damit versuchen wir, Woche für Woche, Tag für Tag, zu provozieren, das heißt hervorzurufen, Diskussionen, Erkenntnisse, aber auch Widerspruch. Und ich hoffe, das kommt rüber, das wird so erkannt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil die Journalisten entgegen ihrer eigenen Selbstwahrnehmung natürlich dazu neigen, sich völlig falsch einzuschätzen. Sie halten sich für die großen Nonkonformisten. Dabei gibt es nichts Konformistischeres als die Journalisten. Es ist nicht nur ein Fehler der Journalisten, oft auch ein Fehler der Verleger, die natürlich jeden zurückpfeifen. Aber die Journalisten, ich kann das sagen, bei aller hohen Wertschätzung für diesen Beruf, das ist natürlich schon auch eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig sehr genau überwachen. Und wenn einer da nur ein bisschen aus der Reihe tanzt, ich habe das schon x-mal gemerkt, dann spürt er sozusagen den Kältehauch des Liebesentzugs und da brauchen sie halt etwas Hornhaut, da brauchen sie eben Unabhängigkeit, sie brauchen kritisches Bewusstsein, aber eben auch die gute Laune, damit die Milch nicht sauer wird. Die Weltwoche und wir sind die, die auch in den Abgründen noch den Silberstreifen am Horizont nicht übersehen, auch wenn er schon ziemlich überschattet und kaum mehr zu erkennen ist. Und das war ja das Thema gestern. Vielen herzlichen herzlichen Dank für die zahlreichen Reaktionen, die ich da erhalten durfte. Und soweit ich das beurteilen kann, war die Begeisterung ziemlich groß. Ich habe auch eine Evolution gemacht in der letzten Woche. Ich habe angesichts der Schläge gegen den Iran mich am Anfang vor allem über die Doppelmoral der Europäer aufgeregt, auch eben über dieses Schaumgummiwort des Völkerrechts. In einem Fall wird das als heilige Waffe gegen die Russen in Anschlag gebracht, auf der anderen Seite wird das grenzenlos toleriert, wenn es die anderen über den Haufen werfen. Aber die Frage natürlich, ob es dieses Völkerrecht überhaupt gibt, ob das nicht einfach eine Chimäre ist, Schall und Rauch, ist natürlich das Entscheidende hier bei diesem Thema, ob man da nicht einem Gespenst, einer Einbildung, einer Fata Morgana hinterherläuft. Und das ist natürlich die Frage, die in den letzten Tagen bei mir im Zentrum gestanden ist. Was sind die Lichtblicke in dieser Welt der einschlagenden Bomben und Granaten, der Kriege, der Ultimaten, der ergebnisoffenen Entwicklung? Wir wissen ja nicht, wie das herauskommt im Nahen Osten. Es gibt die Befürchtung, dass das Ganze zu einer Wirtschaftskrise sich ausweitet, globaler Art. Die Chinesen haben abgedämpft die Wachstumshoffnungen fürs nächste Jahr. Das sind natürlich alles Dinge, die einem Sorgenfalten aufs Gesicht treiben können. Deutschland noch härter jetzt getroffen von diesem Krieg im Nahen Osten als Amerika. Die Aktienmärkte, aber auch die Energiepreise, weil eben die deutschen Politiker so dumm waren, ihren Illusionen hinterherzulaufen und die Scheinwirklichkeit, das Wunschdenken, dass sie das selber kultiviert haben und von den Medien immer bestärkt wurden darin, diesen Unsinn zu verzapfen und das auch noch umsetzen zu wollen. Die werden jetzt also auf brutalste Art und Weise chemotherapiert durch die Realität. Und in der Chemotherapie ist es so, das ist notwendig, der Patient verliert seine Haare, er verliert Gewicht, manchmal überlebt er es nicht. Aber wir hoffen, wir sind zuversichtlich, dass man an einem Punkt ist, wo eben diese notwendige Rosskur durch die Wirklichkeit, durch die Realität eben stattfinden muss, auf das dann eben eine positive Entwicklung wieder entfesselt werden kann. Und jetzt sind wir beim Erfreulichen. Trotz allen Fürchterlichkeiten, nein, ich will diese Kriege nicht rechtfertigen. Ich gehöre nicht zu denen, die von der Zuschauertribüne herabjubeln, wenn irgendwo Leute erschossen werden, wenn Mädchenschulen in die Luft gejagt werden, wenn im Nahen Osten Menschen sterben oder auch wenn in der Ukraine ein Krieg wütet, der eben auch vielen Zivilisten das Leben kostet. Wobei, das wird ja auch völlig verzerrt dargestellt, in diesem Krieg in der Ukraine vor allem die Soldaten betroffen sind, junge Menschen aus Russland und in der Ukraine. Und das ist schrecklich und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen und zu rechtfertigen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, diese Kriege, diese Krisen, diese Wirtschaftsrezessionsentwicklung, diese Abschwünge, auch der Niedergang der deutschen Automobilindustrie, selbstgemacht, alles selbstgemacht, das sind die Abrissbirnen der Wirklichkeit. Das sind die Realitätsschocks, die eben nicht aus diesen Spintisierereien, aus diesen journalistischen Wunschträumen und politischen Wahngebilden herauskommen, sondern wirklich aus der Realität. Und diese Abrissbirnen, die räumen jetzt eben dieses ganze, ja, faul gewordene, gar nie Realitätsgehalt gehabt habende Konstruktionswesen von der Erdoberfläche. All diese Illusionen, diese Selbsttäuschungen, diese Lebenslügen, die werden jetzt zertrümmert, die werden zerhackt und zerhauen, die liegen in Scherben vor uns. Und was sich dann zeigt, ist die Wirklichkeit, ist die Realität. Und das ist ein ganz heilsamer, ein ernüchternder Prozess. Völkerrecht als Lüge entlarvt, das gibt's gar nicht. Völkerrecht kann es nicht geben, weil zwischen Staaten, wir haben gestern darüber gesprochen, eine rechtssetzende Instanz fehlt. Also soll man sich auch nicht darauf verlassen oder sich darauf stellen wollen. Wir stehen auf dem Boden des Völkerrechts. Ja, dann stehst du auf dem Nichts, dann stehst du auf Wolken, nicht mal auf Treibsand. Und diese Sprüche haben wir gehört. Erneuerbare Energien, die Verschandelung der Landschaft mit Windrädern und Solarzellen und die gleichzeitige Abschaltung der Kernkraftwerke bei Kappung aller Energielieferungen aus Russland haben eben Deutschland nicht sicherer gemacht, sondern viel unsicherer. in die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten getrieben. Und jetzt, wo es knallt im Nahen Osten, versickern auch diese Versorgungswege, sind die trockengelegt und plötzlich hat man ein exponentielles Problem. Aber das Gute ist eben, dass man den Krieg gegen die Wirklichkeit, den die Politik da geführt hat, seit vielen Jahren nicht gewinnen kann. Auch die Migration, offene Grenzen, alles wurde bengalisch beleuchtet, alles wurde gefeiert von den Medien, das wird weggeräumt auf die harte Tour, aber das ist eben selbstverschuldet. Wenn man sich als Wähler, als Bürger tatsächlich diesem Wunschdenken geöffnet hat, ich kann mich erinnern, Thilo Sarrazin, unser Kolumnist, hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, Wunschdenken, hat das alles haarklein dargelegt, was jetzt passiert. Und jetzt bricht es einfach über die Deutschen, über die EU-Länder herein, während Washington, Moskau, Peking, die leben in der Wirklichkeit. Und natürlich, da knallt's, da gibt's Konflikte. Warum? Nicht, weil das Völkerrecht missachtet würde. Das Völkerrecht gibt's nicht. Das ist keine verlässliche Größe. Das ist eine Wunschvorstellung, die man gerne hat. Ja klar, ein Ideal. Man würde auch gerne zusammenarbeiten. Aber dieses sogenannte Völkerrecht, das es nicht gibt, die regelbasierten Ordnungen, sind immer nur Ausfluss des temporären Friedenszustands zwischen den Großmächten. Und wenn sich eben die Machtverhältnisse ändern, wenn sich die verschieben, ja, dann gibt's Konflikte. Dann werden eben auch diese Regeln, die es gar nie gegeben hat, nicht mehr akzeptiert. Dann gibt's Konflikte, dann sagt der Russe, fertig, ich will das nicht, dass die NATO immer näher an mich ranrückt in die Ukraine. Das ist nicht nur respektlos, das ist auch bedrohlich. Sollen wir warten, bis die NATO-Atomraketenstationen in Moskau auf dem Roten Platz stehen? Und wenn man uns dann noch behandelt wie geistesgestörte Gaslighting, wir würden uns da etwas einbilden, dann doppelt das die Demütigung, die Respektlosigkeit noch nach. Also, wir haben alles versucht, diplomatisch, jetzt machen wir es militärisch. Putin allerdings wartete 8 Jahre mit dem ganzen Ukraine-Debakel. Der amerikanische Präsident fackelt nicht so lange. Trump in Venezuela, im Nahen Osten, er stellt Ultimaten, sagt, so, jetzt, ihr müsst spuren, zieht seine Armada zusammen und wenn die Mullahs in seinen Augen eben nicht parieren, dann wird zugeschlagen. Jetzt können wir lamentieren, wir können klagen, wir können uns die Haare ausreißen oder uns selber kasteien, hat überhaupt keine Bedeutung, völlig irrelevant, kontraproduktiv. Wir müssen uns fragen, was sind unsere nationalen Interessen? Wie sorgen wir dafür, dass wir in diese Kriege nicht hineingezogen werden? Und wenn es die Kriege gibt, wo sind unsere Fluchtwege, wo sind unsere Versorgungswege? Wie stellen wir sicher, dass unsere Bevölkerungen Essen auf dem Teller haben, unsere Kinder, dass die Staatsfinanzen funktionieren, dass die Migration im Griff ist, dass die Bildung läuft, dass die Wirtschaft läuft, dass uns die Unternehmen nicht davonlaufen. Und wenn sie am Schluss einen Fiskalstaat haben müssen, bei dem die Deutschen gar nicht mehr auswandern dürfen, weil es Wegzugsteuern gibt und all diese Dinge, dann sind sie auf einem Irrweg, dann sind sie im Krieg gegen die Realität. Das wird nicht funktionieren. Und auch alles Gejammer über Elon Musk und die anderen erfolgreichen Tech-Unternehmer in den USA ist ein Indiz dafür, dass man in den Führungskreisen, den sogenannten, in der Scheinelite der Europäischen Union, den Glauben an die Zukunft aufgegeben hat. Man hat sich stattdessen dieser Bürokratie ausgeliefert, diesen Bleiplatten. Und das große Problem in Europa, in Deutschland, ist einfach die Größe dieser Staaten, dieser öffentlichen Sektoren. Da hat sich ein riesiger Speckgürtel ausgebreitet und eingenistet, völlig unproduktiv. Der vergrößert sich laufend, immer mehr Parlamentarier, immer höhere Diäten, immer mehr Verwaltung, immer mehr Bürokratie. Und mittlerweile sind ja schon die Exponenten der Europäischen Union der Auffassung, Mario Draghi, Christine Lagarde, dass hier eine existenzielle Bedrohung der EU durch sich selber vorliegt. Und das sagt nicht der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance, das sagen Eurokraten aus dem Zentrum von Brüssel. Und wenn es die sagen und es immer noch ignoriert wird, dann darf sich also niemand wundern, wenn einem die Wirklichkeit auf die ganz harte Tour kuriert. Aber das ist nötig, es ist schmerzlich, es ist fürchterlich. Man kann sich darüber aufregen, was es alles braucht. Und ich hoffe, dass es gerade auch für Deutschland, dieses so tüchtige Land, unglaublich, diese Erfolge, ist doch eine Tragödie, wie man das in den Abgrund hineingewirtschaftet, hineingeritten hat. Es geht ja immer noch einigermaßen gut, aber das kann nicht den Qualitätsanforderungen der Deutschen entsprechen. Tut es auch nicht und es wird immer deutlicher, die Politik, die sie haben, die offizielle, Entschuldigung, man muss es in dieser Deutlichkeit sagen, ist nicht auf der Höhe der Wirklichkeit, ist nicht auf der Höhe der wahren deutschen Interessen und ist nicht auf der Höhe der Erwartungen der deutschen Steuerzahler und Bürger. Und das sehen Sie daran, dass sich die Leute scharenweise von diesem Establishment abwenden, obwohl man sie täglich bombardiert, auch in diesen Medien, die sozusagen die Bodyguards der Mächtigen sind, obwohl man sie täglich bombardiert mit Triggerwarnungen, mit Mahnungen, mit Verboten, mit Sanktionen, dass sie ja nicht diese Oppositionspartei mit den drei Buchstaben wählen dürfen. Sie machen es aber trotzdem. Nicht, weil sie einfach renitent sind oder weil die Deutschen irgendwelche fragwürdigen inneren Neigungen angeboren hätten. Das ist alles dummes Zeug. Das ist die Diffamierung der Regierenden ihrer eigenen Bevölkerung. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bevölkerung ist intellektuell viel weiter als die, die sich da panisch an die Macht klammern. Das ist das Schauspiel, das ist die Komödie, die da draußen abläuft. Und wir haben immer noch absurdere Beispiele, jetzt zum Beispiel hier in der aktuellen Weltwoche, der Fall Fleischhauer, Deutschland überwache. Ich meine, das ist, Entschuldigung, das grenzt an Geisteskrankheit, was hier passiert. Man muss das in dieser Drastik sagen. Mein Kollege Jan Fleischhauer, wir sind uns ja bei einigen Themen nicht einig, bei gewissen schon. Für ihn spielt das, glaube ich, größer eine Rolle als für mich, aber völlig egal. Jetzt hat er sich lustig gemacht über eine Versammlung, glaube ich, der jungen Alternativen und hat dort im ironischen Stil so ein paar Hinweise gemacht in einer Verballhornung von eben Begriffen und Zuschreibungen aus der Nazizeit. Und was machen jetzt da die Polizeibehörden, die Verfassungsschützer oder wer da immer zuständig ist, dieser Schnüffelstaat? Sie klagen ihn an, ermitteln gegen ihn, wegen der Verwendung, glaube ich, von verfassungsfeindlicher Sprache. Also meine Damen und Herren, wenn du da angekommen bist, wir erinnern uns, bei dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz haben sie es ja auch gemacht. Und jetzt wieder, meine, fürchterlich, aber auch da der Lichtblick, das ist so absurd, dass sich das natürlich selber ad absurdum führt. Das ist das Gute. Also diese Abrissbirnen der Wirklichkeit räumen diesen ganzen Schwachsinn weg, diesen Wahnsinn. Man fängt an, wieder die Wirklichkeit zu sehen. Jawohl, Kriege sind eine Realität. Hört auf mit diesem Völkerrecht. Du brauchst Sicherheit durch eine starke Armee. Nicht indem du die anderen permanent moralisierst, angreifst und anprangerst. Also nicht dieser überschießende, aggressive, sprungbereite Konfrontationsstil, der sich da rhetorisch längst ausgebreitet und eingenistet hat in Berlin. Nein, du brauchst eine vernünftige, sachliche, gar nicht rhetorisch dermaßen aufgekratzte Wiederherstellung der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Eine Politik, die vor allem darauf abzirkelt, sich Freunde und nicht Feinde zu machen. Du musst die Energiesituation im Griff haben. Wir haben darüber gesprochen, das sind die nationalen Interessen. Sicherlich nicht da mitzuspielen oder mitspielen zu wollen in den Konflikten der Großen. Das ist Europa, das ist Deutschland, das ist die Schweiz. Wir haben das Privileg, dass wir nicht groß sein müssen. Wir müssen gerne klein sein, aber wir haben leider zu viele gerne große in der Politik. Aber die Großen, die haben natürlich diese Lasten. Das sind arme Kerle, die Godzilla-Staaten da, die nur ihren Schwanz hinten bewegen müssen und dann stürzen mehrere Wolkenkratzer rein. Das ist auch ein Stress, ist eine Belastung. Das ist auch nicht einfach, wenn sie so riesige Imperien kommandieren müssen. Dann zwingt einem das auch eine Ritterrüstung auf, die man vielleicht gar nicht unbedingt tragen möchte. Da muss man plötzlich seine Interessen global verteidigen und das machen sie. Die Amerikaner schlagen brutal zu, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen. Da wird nicht gefackelt, da wird nicht diskutiert. Dagegen sehen die Russen also wirklich wie zaudernde und zögernde Würstchen aus. Man muss in dieser Art und Weise sagen, wenn man es jetzt nicht moralisch beurteilt, wie dieser Ukraine-Krieg geführt wird, wie die Amerikaner das machen, absolut jetzt moralisch lassen wir das beiseite, wir schauen uns jetzt einfach klinisch zoologisch an. Die Russen mit größter Mühe, Inkompetenz, hüben wie drüben, also auf Schwierigste dann in Kiew, dreht Selenskyj allmählich durch, der jetzt schon anfängt, im Größenwahn den Ungarn zu drohen und zu sagen, wir kommen da mit unseren Soldaten, was in der EU noch gar nicht kommentiert wird. Die deutschen Medien berichten das gar nicht. Das passt eben nicht in diese Narrative. Das ist eben diese Überheblichkeit. Wir können ja dem Wähler, wir können dem Leser nicht die Wahrheit zumuten, denn er könnte ja sonst anders denken, als wir das von ihm verlangen. Ich meine, was ist das für eine Einstellung. Also die Russen, die schauen da vermutlich jetzt mit ziemlich wachsender Skepsis auf ihren Präsidenten, wenn sie da schauen, wie da Donald Trump sozusagen von einem Kriegsschauplatz zum anderen fährt, auch mit einer interessanten Strategie. Ich sage es jetzt bewusst, amoralisch, ohne Wertung, einfach mal Enthauptungsschläge, die Regierung wegnehmen, dann delegieren, bestimmte Forderungen stellen, aber nicht mit der ganzen Maschinerie des Krieges rein, mit Bodentruppen und so weiter. Zumindest bis jetzt machen sie das noch nicht. Also die Amerikaner schlagen durch, die Russen versuchen es auch nach der genau gleichen Logik. Ukraine-Krieg, Venezuela, Iran, genau die gleiche Logik. Wenn man sich bedroht fühlt als Großer und du das Sackmesser in der Hose hast, dann schlägst du zu, dann steckst du das, packst du das aus. Einer, der nichts hat, der kann auch mit nichts in so einen Krieg ziehen, also sollte das auch gar nicht versuchen. Unsere probieren sie, also sie haben nichts, aber mischen sich rhetorisch in diese Kriege ein. Und auch die Chinesen, die sind ja auch größer und mächtiger geworden, wie die Russen. Die tanzen eben nicht mehr nach der Pfeife der Amerikaner und selbstverständlich wird es früher oder später auch zum Konflikt um Taiwan kommen und dann werden all diese Moralisten wieder aufsteigen in Europa und sagen, das ist nicht in unserem Interesse, das Völkerrecht wird verletzt. All dieser Unsinn, das kann man vergessen, niemand wird bereit sein, in Europa sein Leben zu riskieren für Taiwan, das ja sowieso zu China gehört. Das sind für die Amerikaner sind das Probleme, weil da natürlich ihre pazifischen Stützpunkte seit dem Zweiten Weltkrieg, im damaligen Machtvakuum auch, Japan war zusammengebrochen, wurde weggebombt, China war schwach am Boden. Ja, da ist man halt da vorgestoßen, aber jetzt hat sich die Situation verändert. Und was wir in Europa, in der Schweiz tun können, ist ja nicht noch mehr Feuer ins Öl gießen, auch nicht rhetorisches und moralisches Feuer, sondern wir sollten uns bemühen, dafür zu sorgen, dass wir nicht kaputt gehen, dass wir so wenig in Mitleidenschaft gezogen werden wie möglich und dass wir den bescheidenen Beitrag, den wir zur Friedensschlichtung oder Herstellung des Friedens leisten können, dass wir den leisten. That's it. Aber das, was wir jetzt machen, und das ist die Titelgeschichte der Weltwoche, das ist das Narrenschiff Europa, das ist das Narrenschiff, ein Käfig voller Narren, gar schon voll, eine Politik, die jetzt also aufs Brutalste entzaubert wird, die stehen alle mit abgesägten Hosen da. Die ganze Politik, die grüne Politik, die Zuwanderungspolitik, diese organisierte Realitätsverweigerung, Realitätsverweigerungsclowns, nennt sie unser Wirtschaftsexperte Leonhard Fischer, das wird jetzt aufs Heftigste entzaubert. Und man kann nur hoffen, dass einige, die es dann wirklich auch sehen, wo es läuft, dass die jetzt irgendwann Gegensteuer geben, weil sonst werden dann die Bevölkerungen Gegensteuer geben. Und da einfach alle diese Scheineliten, diese Leichtmatrosen, diese Schönwetterkapitäne abräumen. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten entlarven die Dummheit unserer Politiker. Störenfried Gottes. Mel Gibson, Autorenfilmer mit biblischen Blockbustern. Ein wunderbarer Text von Matthias Matusek, der übrigens seinen Brief an seine Notiz an deutsche Exponenten, schreibt immer da seine Mailbox gewissermaßen, liebe Giorgia Meloni, diesmal Matthias Matusek adressiert, die italienische Premierministerin. Zivilisationsbruch oder Zivilisationsschub zur Geschichte des Präzisionskriegs, ausgehend von Malcolm Gladwells Bestseller The Bomber Mafia. Das ist ein Thema, das wir haben, aber viele andere auch. Wir hatten letzte Woche ja das tolle Interview mit Emmanuel Todd im Blatt. Wappentier des Zeitgeists, jede Generation hat ihren Eisbären und eben der Fall Fleischhauer, der neueste Wahnsinn, Deutschland überwache. Und, das ist jetzt interessant, da bin ich gespannt auf Ihre Reaktion, die Weltwoche greift ja immer auch im übertragenen Sinn etwas in den Giftschrank und das Problem, das sie momentan in Deutschland haben, ist, dass die Leute nicht miteinander reden. Sie reden nicht mehr miteinander. Man ist in der Brandmauer versteckt, man ist in der eigenen Gesinnungsblase und es wird nur noch über die geschrieben, vor allem über die Politiker jener Partei, die am meisten Irritationen und Reaktionen hervorruft, das ist die AfD. Und vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, große Interviews zu machen mit AfD-Politikern, jetzt mit Markus Frohnmeier, mein Kollege Marcel Odermatt. Es ist eben wichtig, dass das ein Schweizer macht, der kommt von außen, der ist da nicht in diesen deutschen Befangenheiten und in diesen ganzen deutschen Geländekammer da der Psychosen zu Hause. Da sind wir, haben wir Narrenfreiheit, sind wir Schweizer entschuldigt. Da sind wir vielleicht auch nicht immer dort, wo die Deutschen sind. Aber das ist da hier auch der Vorteil, dass man eben von außen so ein Gespräch führt und einfach mal fragt, wer sind Sie eigentlich, Herr Frohnmeier? Alle schreiben über Sie, alle putzen sich da die Schuhe an Ihnen ab. Und wenn Sie interviewt werden, werden Sie immer zum gleichen interviewt. Sie müssen sich diesen Inquisitionsfragen stellen, diesen Verhören, diesen Schauprozessanwälten, die sich da unglaublich wichtig nehmen und aufspreizen und da eben mit den also kilometerlangen Zeigefingern da der Moral und des Moralismus in der Luft herumfuchteln. Wer sind Sie eigentlich? Woher kommen Sie? Warum betreiben Sie Politik? Was sagen Sie zu einigen Vorwürfen, die es zu hören gibt? Was haben Sie für eine Vision für Deutschland? Wie erziehen Sie Ihre Kinder? Dass man diese Leute einmal kennenlernt, dass sie sich mal selber darstellen können. Sie müssen es ja nicht glauben. Sie können sich ja dann bestärkt fühlen und sagen, oh ja, das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Aber wenigstens mal, dass man die Möglichkeit eröffnet, sich ein Bild zu machen, in dem der Umstrittene, die Reizfigur, sich einmal in einer freien Gesprächsatmosphäre erklären kann. Und vielleicht, oh Wunder, könnte sich ja auch in Deutschland herausstellen, dass in den meisten Reizfiguren am Ende eben doch ein Mensch steckt. Und nicht dieses Zerrbild der eigenen Einbildung, der politischen Propaganda, der machtdurchtränkten Rhetorik, die eben aus diesen Personen gemacht werden. Am Schluss handelt es sich um Menschen. Und das droht in Deutschland, verzeihen Sie, gelegentlich übersehen zu werden. Vielleicht ist das auch eine Stärke, dass die Deutschen so ruppig da miteinander umgehen oder vor allem mit gewissen Deutschen sich selber da lassen. Ja, das sind diese Mainstream-Leute ziemlich in Ruhe. Nun, wir werden sehen, auf jeden Fall die menschliche Wahrheit, die menschliche Seite. Deutschland, Fall Fleischhauer, Fall Maaßen, Fall Volz. Wir haben es angesprochen. Weitere interessante Themen. Ein Phantom namens Siegel Glöckner. Die Epstein-Akten sollten den letzten Anstoß geben, um sich mit der politischen Lobbyistin zu beschäftigen und dem generellen Einfluss reicher Privatleute auf die deutsche Politik. Ja gut, der Einfluss reicher Privatleute ist mir immer noch lieber als der überdominierende Einfluss dieser Klasspolitik, da dieses Speckgürtels, der sich im Staat das gemütlich eingerichtet hat. Nun gut, wir werden sehen. Den Fall Epstein sehe ich ja auch positiv. Endlich, zum Glück, ist diese Heuchler-Scheinelite entzaubert, all diese Supermoralisten, die sich aufgespielt haben. Nichts gegen Bill Gates als Unternehmer und so weiter. Auch Bill Clinton, ein erfolgreicher Politiker, Händeschüttler, Schlangenölverkäufer, hat das rhetorisch brillant gemacht. Aber diese penetrante, moralische Überlegenheitsallüre, die da demonstriert wurde, wir sind sozusagen Vorbilder, wir sind eben die Guten, die anderen sind die Bösen. Ich meine, das liegt doch jetzt auch großartig. Vielen herzlichen Dank, das liegt jetzt auch alles in Trümmern. Also dieser faule Zauber, dieser falsche Schein, der ist auch zerstoben, der ist in den Abgrund dieser Epstein-Affäre hineingerissen worden. Auch da eine Entblätterung, eine Ernüchterung, eine Entlarvung, die am Ende heilsam ist. Und das ist das Positive, das Sie aus dieser Sendung und aus der Weltwoche mitnehmen können. Die Realität, die kommt mit Härte und sehr, sehr ungemütlich und unangenehm und im Falle von Kriegen auch mit ganz tragischen Konsequenzen. Das soll auf keine Art und Weise schöngeredet werden. Einfach, dass das nicht einen falschen Zungenschlag bekommt hier. Das ist uns sehr bewusst. Aber wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit aufspreizen und unsere Betroffenheit hier an die große Glocke hängen. Aber eben das Positive ist, dass diese Ernüchterungen, dass diese Kriege heilsam sind und es sind sozusagen Kinnhaken, Schläge, Faustschläge, Donnerschläge aus der Realität, damit der Mensch endlich aufwacht. Lappi, mach mal die Augen auf. Und die, die am blindesten da herumtorkeln, am verrücktesten schlafwandeln, das sind einmal mehr diese ideologiesüchtigen Europäer und leider die von mir hochgeschätzten Deutschen, vor allem in Form ihrer Politiker, ihrer Intellektuellen und ihrer Journalisten, die sind sozusagen die Avantgarde dieser Verblendung. Sie sind sozusagen die großen Vorkämpfer dieses Unsinns, an den sie dann auch noch so treuherzig wie kein anderer glauben. Und das wird jetzt alles durch den heilsamen Fleischwolf der Entzauberung gedreht. Verzeihen Sie diese immer etwas selber exaltierter werdenden Metaphern, aber in Ermangelung besserer Sprachbilder greife ich dazu. Nein, am Ende des Tages ist das die wesentliche Botschaft. Zum Glück kommt dieser Realitätsschock. Viel zu lange hat man es hinausgeschoben. Natürlich auch, wäre auch ein Thema, natürlich auch deshalb, weil man eben nach der Finanzkrise jedes Problem, jede Krise mit gedrucktem Geld in der Europäischen Union zugeschüttet hat. So hat übrigens auch Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil der Euro viel zu billig war für die deutsche Wirtschaft. Für die Italiener war er super hart, darum ist dort die Wirtschaft eher stärker geworden. Das war ein Stahlbad. Für die Deutschen war es eine Subvention, das merken sie jetzt eben auch. Wolfram Weimer, der wird noch kritisiert für seine wirklich absonderlich abstruse Zensurübung dagegen diese linken Buchhandlung. Lass doch die linken Buchhandlungen sein. Gibt's auch noch Rechte? So what? Sollen die Leute doch selber entscheiden. Jetzt brauchen wir keinen Vorkoster von Wolfram Weimer, der den Leuten sagt, er soll einfach schauen, dass seine Tagung in Zukunft so funktioniert, dass er keine Politiker, die er da reinlädt und mit denen er Geld verdient, auch noch in Schwierigkeiten kommen. Trump verlangt von Iran bedingungslose Kapitulation. Putin dürfte die Tötung Khamenei's am meisten besorgen. Putin und Xi sind ruhig, weil sie einfach sehen, wer im Moment da als Sheriff doch ziemlich stark immer noch ist, aber eben auch nicht mehr so stark, dass er alles dominieren kann, aber immer noch stark genug, um hier seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ich sage das einfach wertneutral. Es ist, wie es ist. Man muss sich mit der Realität abfinden. Wie lange kann sich Deutschland aus dem Iran-Krieg heraushalten? Die AfD könne den Verdacht nicht abschütteln. Die FAZ will das Urteil nicht zur Kenntnis nehmen, so richtig. Sie sagt, sie sind eben immer noch rechtsextrem. Als ob es die Aufgabe von Richtern und Politikern wären, Etiketten zu verteilen, zu Regierungen, zu Parteien, zu Meinungen. Meine Rechtsextremismus im staatsgefährdenden Sinn ist immer gewalttätig. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat also die AfD noch keine SA-Banden auf der Straße. Die Gewaltbereitschaft auf der linken Seite, auch die tolerierte, die ist doch viel größer, auch in Deutschland. Aber darüber darf man ja nicht reden, weil dann ein weiteres dieser Schreckgespenst, an das man sich klammert, ist dann eben weg. Warum hat Trump Khamenei zum Märtyrer gemacht? Vielleicht, weil er glaubt, dass es keine Rolle spielt. Das werden wir sehen, meine Damen und Herren. Dies die wichtigsten Notizen zum Tag. Abonnieren Sie die Weltwoche Narrenschiff Europa. Jetzt eine günstige Gelegenheit, Ihr wöchentliches Therapieprogramm durch den Wahnsinn unserer Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Bundesrepublik Deutschland, von der wir hoffen, und ich bin ein Deutschlandbefürworter, dass eben diese Chemotherapie der Wirklichkeit nun also wirklich der, und da bin ich 150% sicher, der nach wie vor vorhandenen Vernunft, der Schwarmintelligenz der vielen so großartigen Deutschen wieder zum Durchbruch verhilft, auch und gerade in der Politik. Was haben Sie für tolle Leute, für tolle Unternehmer? Und Entschuldigung, was haben Sie für Flaschen in der Politik? So, jetzt habe ich aber geschlossen, sonst werde ich dann auch noch überwacht, wie Jan Fleischhauer. Bis dann, ein schönes Wochenende.